Und das ist wiederum dasselbe. Wir haben beim Wittgenstein vor vergangenes Studienjahr haben wir lange darüber geredet, nicht? Wenn es hier Risse auf der Wand gibt, nicht? Das ist ein gutes Beispiel. Da hier auf der Wand, nicht, gibt es diese Bräunungen. Sind diese Bräunungen ein Zeichen oder sind sie kein Zeichen? Ist da, und welche Art von Zeichen ist es? Ich weiß zum Beispiel aufgrund der Geschichte, weil ich das selber angebracht habe, in einer gewissen Weise kann man das als Zeichen betrachten, nämlich das ist das Leftover von einem Plakat, das ich dort einmal aufgeklebt habe. Das heißt, als Zeichen für mich kann ich das so interpretieren, dass ich sage, da ist einmal das Plakat gehangen, hier ist das Plakat gehangen, ist ein Produkt meiner Interpretation von diesen Bräunungen in einem Rahmen, in dem sie zu tun haben mit Handlungen und Absichten, Plakat ist gehangen, ich habe das Plakat hingemacht. Das setzt sozusagen diese Bräunungen in den Raum von Handlungen und Absichten, die ich gemacht habe und von denen ich sprechen kann. Wenn jemand in 5 Jahren dahin kommt, wenn ich nicht mehr da bin und so und das ausmalt, und dann sagt er, das ist kein Zeichen, das ist einfach das ist sozusagen einfach Abnutzung. Das ist eine Abnutzung, als Abnutzung, das kann ich auch als Abnutzung sehen. Und wenn ich es als Abnutzung sehe, dann fehlt mir diese Perspektive. Und also Sprache, etwas als Sprache zu betrachten, das bin ich wieder bei den Sethis, wäre jetzt die Frage, finde ich dort nicht nur Regularitäten, sondern finde ich Regularitäten von einer Art, die ich einsetzen kann in meiner Zeichenrekonstruktion.
Ist da, Zeichen ist doch immer Bedeutung, sprich der Vollzug einer Bestimmung in Hinsicht auf etwas. Sprich, wir haben ein Zeichen, das kann uns auch als Begriff gegeben sein, also würden wir dann nennen, ein Zeichen innerhalb einer Sprache, sprich ein sprachliches Zeichen. Um dessen Bedeutung zu erfassen, müssen wir es hinsichtlich etwas darlegen. Aristotelischer Kategoriebegriff. Und jetzt ist natürlich die Frage, hinsichtlich wessen, habe ich das jetzt überhaupt zu bestimmen, um die Bedeutung des Zeichens, also wie es von wem oder was auch immer gegeben wurde, gerecht zu werden, beziehungsweise ob dieses wem oder was tatsächlich gewissermaßen Hinsichten in diesen Zeichen schon impliziert, wie es ja beim Wetter äußerst tragisch wäre. Aber schon da sehen wir, dass diese Bedeutung, also die sich in der Bestimmung auf eine Hinsicht hin vollzieht, ja in letzter Konsequenz doch nur Subjektivitätscharakter hat im Sinne eines Kantschen Erscheinungsbegriffs, nämlich das Zeichen eigentlich ja immer nur für mich ist, sprich was auch immer erscheint, für mich Zeichen sein kann, insofern ich es unter Hinsicht auf etwas bestimme.
Also den ersten Teil kann ich ganz zustimmen, den zweiten Teil würde ich etwas skeptischer sehen. Das erste, was Sie sagen, ist völlig richtig. Etwas als Zeichen zu nehmen, heißt es in einen Zusammenhang einzubauen, und zwar nicht in einen Kausalzusammenhang, sondern in einen indikativen Zusammenhang. Etwas indiziert etwas anderes, obwohl es das nicht indizieren müsste. Also das hier könnte passiert sein, weil jemand nicht aufgepasst hat und an die Wand gesprungen ist, ja? Oder weil jemand da drüber gerutscht ist, aber indem ich es als Zeichen sehe, indiziert es, dass da mal eine Handlung stattgefunden hat. Das ist völlig richtig.
Wir bestimmen es in Hinsicht auf gewesene Ereignisse.
Genau, richtig. Das zweite, wo ich nicht so einverstanden bin, ist, dass das subjektiv ist. Es ist zwar richtig, dass ich in dem Verdeutlichen jetzt von ich sozusagen davon geredet habe, es ist aber sehr wohl die Frage, ob ich bei der Erklärung davon, dass etwas ein Zeichen ist, dabei bleiben kann, dass das für mich dass es nur für mich in diesem Zusammenhang steht, oder ob dieser Zusammenhang, in den ein Ausdruck gestellt wird, nicht so ein bisschen robuster sein muss, nämlich ein geteilter Zusammenhang, ein Sprachzusammenhang. Also kann ich für mich selber, ich könnte sozusagen für mich selber jetzt eine Deutung versuchen, ich könnte sagen, das hier heißt, Aristoteles ist hier gewesen. Ja? Ist das etwas, was ich Ihnen verkaufen kann als Zeichen? Ist das nicht eher eine Ad absurdum Führung des Zeichens? Ne?
Das war also dieses Subjektivismus, also der da war aber jetzt dann doch eher fundamentaler gedacht, nämlich in Hinsicht auf diese Allstruktur des Erscheinens von Zeichen. Dass etwas immer als etwas erscheint, sprich Wetterzeichen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, Zeichen des Wetters, früher mal als Rufe des Zeus, als Rufe des Zeus interpretiert worden, als Zorn des Zeus interpretiert wurde, beziehungsweise heute Zeichen des Wetters bestimmt werden in Hinsicht auf, ich nehme jetzt mal an, vorwiegend naturwissenschaftliche Erklärungen, die selbst wiederum in ihren Hinsichten sehr zu hinterfragen.
Ja.
Ich glaube, ich kann es inzwischen klarer ausdrücken, was ich beim Skeptizismus gegenüber Seti gemeint habe. Ich glaube, wir können ja eigentlich nur Regularitäten feststellen, weil wenn man diese Lebensformen innerhalb dieser Regularitäten stattfinden nicht kennt, wie soll man dann feststellen, ob das eine Sprache ist oder nicht irgendwie ein regelmäßiges Aneinanderklicken von Steinen auf irgendeinem anderen Planeten oder sonst irgendetwas?
Also, so ist es. Das
finde ich jetzt schon.
Also ich sehe das auch so. Es gibt, das ist sozusagen eine schnelle Antwort darauf, sofern man sich mit Semantik beschäftigt und meint, dass Semantik etwas mit Sprache zu tun hat, also die Lehre von der Bedeutung, was anderes ist als Kausalität, dann habe ich von Anfang an die folgende Pflicht. Ich muss zwischen zwei Arten von Regularitäten unterscheiden. Ich muss unterscheiden zwischen der Kausalregularität, und das ist einfach die Regularität, von der ich sage, wenn es eine so und so hohe Luftfeuchtigkeit gibt, zusammen mit diesem und diesem Wind, Bewegungen und so, dann ergibt sich Schnee. Temperaturen, so, dann ergibt sich Schnee, das ist eine Regularität, und diese Regularität hat hat sozusagen einen Ausfallspunkt. Es kann durchaus der Fall sein, dass gegeben Luftfeuchtigkeit, gegeben Temperatur und gegeben Wind, es trotzdem nicht schneit. Das ist durchaus möglich. Dann wird man sagen, das ist eine Ausnahme von diesem Kausalgesetz, und man wird nach weiteren Faktoren suchen, allenfalls, die erklären, warum das jetzt nicht so ist. Das heißt, was ich damit sagen will, Kausalgesetz hat eine gewisse Regularität, aber das heißt nicht, dass es immer gelten muss. Das gilt immer nur unter bestimmten Bedingungen, und manche von den Bedingungen kann ich vielleicht übersehen haben, und dann sagt man traditionell, es handelt sich um ein Wunder, zum Beispiel, nicht? Das ist genau die Beschreibung von Wunder. Heutzutage würden wir sagen, da muss ich nochmal genau hinsehen, da muss es Faktoren geben, die mir erklären, warum die Kausalannahme an dieser Stelle nicht passt. Warum ich das jetzt bei der Kausalität so sage, ist, weil es gibt eine zweite Art von Regularität, und das ist die Regularität des Zeichens. Ein Zeichen, das zum Beispiel mir sagt, du kannst hier die Straße überqueren, also das ist der Punkt mit, du kannst es hier fahren. Du kannst es hier fahren, ist nicht ein, hat natürlich einen Aspekt von Kausalbeziehung, in dem Sinn, in dem es eintrainiert ist, und ich kann eine gewisse Kausalität darin feststellen, aber als ein Zeichen ist es missverständlich. Es kann der Fall sein, was nicht der Fall sein kann bei der Kausalität, dass diese Art von Event, die ich als Zeichen definiere, anders gemeint war, wie wir sagen. Nicht? Anders gemeint war, als ich sie aufgefasst habe. Und dann habe ich das Zeichen falsch verstanden. Oder ich habe es richtig verstanden. Das richtig und falsch Verstehen von Zeichen basiert auf einer Regularität, die nicht die Regularität des Eintreffens von Kausaleffekten ist. Und das hat sozusagen genau mit dem zu tun, insofern schließt sich da ein bisschen der Kreis, das hat genau damit zu tun, dass wir versuchen, das Funktionieren von Zeichen aufzuschlüsseln durch Interpretation von Ausdrücken in Handlungszusammenhängen. Also so wie ich das Wort Gavagai, wenn es nicht ich kann die Äußerung Gavagai kann ich zum Beispiel interpretieren als das ist das, was aus einer bestimmten Nervenreizung, wenn ich also 100 Jahre weiter bin und mit Nervenreizungen genau Worte evozieren kann, so ähnlich wie im Klavier, nicht? Also gesetzt den Fall, ich habe bei Menschen jetzt die Tasten, die ich nur anstoßen muss, um bestimmte Laute zu produzieren, so wie ich auf die C-Taste beim Klavier tippe und dann kommt C heraus. C ist quasi der Ton C ist die Kausal ist das Kausalergebnis davon, dass ich auf die Taste drauf drücke. Angenommen, ich habe sowas beim Menschen auch und ich produziere auf dem Klavier die Gavagai-Taste, dann habe ich damit genau nicht erfasst, was es heißt, dass der mir sagen wird, hier läuft ein Hase. Sondern dann habe ich einfach, ich glaube an dem Beispiel ist es relativ deutlich, nicht? Was ich dann gemacht habe, ich habe eine Kausalbeziehung rekonstruiert, aufgrund derer das zustande kommt, dieses Laut-Event, also dieses akustische Event zustande kommt. Aber dieses akustische Event hat nichts mehr in dieser Konstruktion, hat eigentlich nichts mehr mit Zeichen zu tun, weil da kann ich kann jedes bestimmte akustische, also jedes beliebige akustische Event an dieser Stelle produzieren, wenn ich das akustische Event nehme und ich kann sogar, das ist eher eine der Sachen, die ich auch heute ansprechen wollte, ich habe für den Zweck dessen, was will mir der sagen, noch nicht die nötige Antwort, wenn ich sage, ich kenne den Mechanismus, aufgrund dessen er die akustische Folge Gavagai produziert hat. Weil wenn der mir etwas sagen will, dann brauche ich, um zu verstehen, worum es sich da handelt, das andere Szenario. Ich brauche das Szenario, dass wir in einer gemeinsamen Welt sind. Ich brauche das Szenario, dass er etwas produziert, obwohl etwas Sinnvolles produzieren will, obwohl ich es nicht verstehe. Und ich brauche das Szenario, dass ich mich beim Versuch, das zu verstehen, was er sagen will, irren kann, vertun kann oder nicht vertun kann. Das ist der allgemeine Rahmen. Ja, ich bin sehr dankbar für die Interventionen.
Ich hätte noch einmal auf den Hasen zurück, weil die Vorstellung, wenn jetzt irgendjemand von einem von Hase untersucht, ja, in welcher Weise sie vorkommen bei diesen Wilden, können wir unter Umständen auf ein Muster, das völlig unregelmäßig ist. Wenn jemand jetzt das Springen des Hasen untersucht, völlig unabhängig, können wir möglicherweise auch auf ein Muster, das völlig unregelmäßig ist. Wenn ich aber diese zwei Unregelmäßigkeiten jetzt sozusagen verbinde, könnte es sein, dass die Verbindungslinien Regelmäßigkeiten aufweisen. Und dann würde ich sehen, da gibt es zwischen dem von einem Hasen und zwischen den Bewegungen des Hasen gibt es irgendwelche Häufungen, die eben später gesehen dann auftreten, wenn so ein Zusammenhang da ist.
Das geht.
Unregelmäßige hätten könnten als Querverbindung eine regelmäßige.
Völlig richtig. Das geht in die Richtung, die ich anzudeuten versucht habe, dass man die Regelmäßigkeit, dass man, wenn man Regelmäßigkeiten findet, diese Regelmäßigkeiten beziehen muss auf andere Regelmäßigkeiten innerhalb der Sprache und manches wird erst wichtig durch die richtigen Kombinationen. Das ist ganz klar. Gut, das eine, was ich heute aber noch gut unterbringen kann, denke ich, auch im Zusammenhang mit dem, worüber wir hier diskutiert haben, ist jetzt eine Skizze davon, wie die Frege'schen Ansätze mit Mathematik und Bedeutungslehre aussehen und was der Wittgenstein mit ihnen gemacht hat. Also dazu zeichne ich Ihnen ein Raster auf, indem ich gehe da jetzt nicht mehr direkt auf die Frege-Texte ein. Wir haben ja Interpretation, Funktion und Begriff, haben wir einiges getan. Ich gebe Ihnen einen sozusagen zusammenfassenden Überblick von des Frege-Systems, wobei dieses Frege-System findet sich zu einem guten Teil textlich belegt bei Frege und einiges davon ist ein wenig interpoliert. Also was wir hatten ist, ja, ich muss sozusagen erklären, Namebegriff Satz haben wir besprochen, wobei die Besonderheit der Begriffe, erinnern Sie sich, darin besteht, dass Begriffe etwas sind, eine Charakteristik haben, die Frege ungesättigt nennt. Name ist sowas wie A, B und C, nicht? Und Begriffe hatte ich das letzte Mal als so etwas konstruiert und nein, das ist falsch. PA sollte ich da nicht hinschreiben. Das war der Zustand unserer Diskussion das letzte Mal. Ich habe Gegenstandsausdrücke, ich habe diese Art von Begriffsausdrücken. Begriffsausdrücke sind, sind Funktionen, deren Wert ein Wahrheitswert ist, nicht? Das war die Formel. Und wir können, was passiert, wenn man hier in dieser Wahrheitsfunktion als Argument einen Namen einfügt und als Wert der Funktion einen Wahrheitswert herausbringt, das können wir Satz nennen, wobei ich Ihnen auch schon gesagt habe, dass Frege das auf dieser oberen Ebene, also schon auf der Ebene der Struktur des Satzes, der Prädikatenlogik diskutiert. Man kann es noch ein bisschen vereinfachen, sozusagen abstrahieren von der Struktur, dann hat man P als einen Satz, der wahr oder falsch ist. Wichtig ist also hier insbesondere diese ungesättigte Komponente hier. Das macht die Sache flexibel. Das gestattet mir zu sagen, Sprache hängt nicht nur daran, dass ich nenne. Nicht? Also die einfache Zuordnung von Sprachausdrücken zu Gegenständen führt nicht zu einer Sprache. Das ist eine allenfalls eine Vorform, eine sehr banale Vorform. Was ich brauche, um eine wirkliche Sprache auf den Weg zu bringen, ist das Aussagen, nicht? Das Prädizieren. Nicht nur, also wenn ich bin ganz einfach massiv verarmt in einer Sprache, in der ich nur Hauptworte, nur Hauptworte verwenden kann, in der ich nur gegenstandsbezogene Sachen verwenden kann und alles das, was man eigentlich tun möchte, ja, alles, was man mitteilen möchte, muss man in einer Form formulieren, die nicht hineinpasst in die Gegenstandsausdrücke. Ich möchte etwas über etwas sagen, ich möchte etwas davon sagen, wie etwas mit etwas anderem in einer Relation steht, und dazu brauche ich Begriffe wie ist braun, ist rot, kommt erst morgen, wird von mir nicht gewünscht oder sowas ähnliches. Und alles ist braun, ist rot, kommt erst morgen, wird von mir nicht gewünscht. Alles das, obwohl Sie es nicht hören, hat in der phrygischen Konstruktion diese Leerstelle. Ja? Nämlich das können bei all diesen Ausdrücken das X sich dazu denken, etwas, was man hineintun muss bei solchen Ausdrücken. Und wenn man das dann hineingetan hat, dann kriegt man einen Satz, und dieser Satz kann wahr oder falsch sein. Das ist hier der Punkt. Jetzt zur semantischen Überlegung. Das ist etwas, was jetzt aufgrund unserer Diskussion sozusagen ein bisschen greifbarer und deutlicher wird, in dem Moment, in dem der Frege sich die Aufgabe stellt, Sprachausdrücke mathematisch zu behandeln, kommt er in einen Zwischenbereich, und zwar insofern, als Sprachausdrücke anders als mathematische Ausdrücke genau diesen Bedeutungsaspekt mit dazu haben. Mathematische Ausdrücke haben vielleicht auch eine Bedeutung. Es gibt eine Glückszahl, nicht? Zum Beispiel, was weiß ich, 7 ist meine Glückszahl. Das wäre eine Bedeutung, die man der Zahl zusätzlich ergibt aus einem Umgang mit ihr. Aber in der Regel, also in der Mathematik, kommt die Qualifikation Glückszahl kommt nicht vor. Es geht um Zusammenhänge, mathematische Zusammenhänge. In diesen mathematischen Zusammenhängen geht es nicht um diese Art von aufgesetzten Bedeutungen, während in der Sprache, also alle sprachlichen Beispiele, die ich hier mit eingeführt habe, alle diese sprachlichen Beispiele haben die Besonderheit, dass sie Bedeutungsträger sind, also der Ausdruck Frege ist nicht nur ein A, sondern bezieht sich auf jemanden zum Beispiel, und sozusagen die Themenstellung, auf die der Frege jetzt da reinkommt, ist, dass er, wenn er Sprachausdrücke in die mathematische Behandlung mit reinnimmt, dann kann er nicht verzichten auf den Bedeutungsaspekt. Der Bedeutungsaspekt wird aber mathematisiert in einer Weise, und das ergibt jetzt für einen Frege eine charakteristische Doppelsemantik. Doppelsemantik von Sprachausdrücken. Namen haben nach ihm eine 1:1 Zuordnung, das lässt sich sozusagen mathematisch gut fassen, haben eine 1:1 Zuordnung zu Gegenständen. Der Name Franz bedeutet Franz, der Name Ursula bedeutet Ursula und so weiter. Das lässt sich, das ist sozusagen ein Punkt, wo der simpelste mathematische Vorgang der 1:1 Zuordnung sich auch anbietet als eine erste Rekonstruktion dessen, was wir tun, wenn wir benennen. Also das passt irgendwie zusammen. Da hat er in einem Artikel, den ich nicht jetzt hier explizieren kann, aber da hat er eine weitere maßgebliche Gründungsfunktion in der Sprachanalyse geleistet, indem er nämlich gesagt hat, okay, nehmen wir jetzt also den Namen Morgenstern. Der Name Morgenstern bedeutet die Venus. Und dann nehmen wir den Namen Abendstern, und der Name Abendstern bedeutet auch einen Gegenstand, nämlich denselben Gegenstand. Und dann haben wir jetzt das folgende logische Problem: Wenn wir sagen, der Morgenstern ist der Morgenstern, dann funktioniert dieser Satz ein bisschen anders als der Morgenstern ist der Abendstern. Das erste ist eine Nonar-Aussage, von der wir sagen können, terminologisch, die ist auf jeden Fall wahr, dass der Morgenstern der Abendstern ist, auf das kann man draufkommen. Das ist ein anderer Typus von Aussage, und in der mathematischen, sozusagen in der mathematischen Regularität ist das aber nicht vorgesehen, weil wenn man sagt, wenn es hier eine 1-zu-1-Zuordnung gibt, und die 1-zu-1-Zuordnung ist zum Beispiel 2 plus 2 ist 4, dann kann ich überall dort, wo 4 steht, 2 plus 2 einsetzen. Das macht keinen Unterschied in der Art des Satzes. Wenn dasselbe gelten würde im Umgang mit Sätzen, dann dürfte die Ersetzung von Morgenstern zu Abendstern, da ja beide auf denselben Gegenstand sich beziehen, dürfte keinen Unterschied im Satz machen, macht aber einen. An der Stelle sehen Sie schon anfangsweise deutlich, was für Schwierigkeiten und auch Chancen man hat, wenn man das mathematische Denken an dieser Stelle in die Bedeutungslehre hineinnimmt. Man kommt auf Phänomene neu drauf, nämlich, und das ist das, was der Frege terminologisch sozusagen sagt, dass der Ausdruck Morgenstern einen anderen Sinn hat wie der Ausdruck Abendstern. Dieser Sinn ist nicht die Bedeutung, Sinn und Bedeutung sind relativ spezifische Frege-Ausdrücke. Wir verwenden normalerweise Bedeutung ziemlich ähnlich wie Sinn. Für Frege ist Bedeutung Sachbezug. Das ist das, was die Sache hergibt, Sachbereich, würde man eher sagen. Und der Frege, um das nur hier einzufügen, sagt, Namen haben als Bedeutung Gegenstände und als Sinn die Art und Weise, wie Gegenstände gegeben sind. Gegebenheitsweise von Gegenständen. Hier sehen Sie schon, dass er in einen Bereich reingeht, der nicht mehr so leicht mathematisch zu analysieren ist, weil Gegebenheitsweisen hat etwas zu tun mit Umständen, hat etwas zu tun mit Menschen, Geschichte und so weiter, und lässt sich nicht mehr einfach mit Funktionen formalisieren. Es ist dann gemacht, es ist sozusagen, es gibt logische Entwürfe in weiterer Folge, die das auch zu formalisieren versuchen. Beim Frege ist das aber zunächst mal nicht der Fall. Nehmen wir jetzt, damit ich das noch zu Rand bringe, nehmen wir die Systemlogik beim Frege, dann sagt er das Folgende: Diese Sätze hier, die wir hier haben, diese Sätze sind gesättigte Ausdrücke, sagt er. So wie der Name. Der Name ist nicht ungesättigt, ist gesättigt. Da gibt es keinen leeren Platz da drinnen. Genauso, er ist ein Satz, ein nicht ungesättigter Ausdruck, ist sozusagen etwas, was nicht ergänzt werden kann, nicht zu etwas anderem ergänzt werden kann, und an der Stelle unterliegt er einem gewissen Analogieverfahren, einem nicht sozusagen nicht unproblematischen, eigentlich sonderbaren, aber so ist es nun mal, Analogieverfahren, und er sagt, da das ein gesättigter Ausdruck ist, betrachte ich es auch als einen Namen. Der hat also das P und das C haben eine wesentliche strukturelle Ähnlichkeit. Die sind nicht ergänzbar. Ich betrachte darum Sätze als Namen. Und wofür sind Sätze ein Namen? Für wahr oder falsch. Für einen Wahrheitswert. Und aufgrund dieser Analogisierung kommt es beim Frege dazu, dass er sagt, Die Bedeutung von Sätzen ist die Bedeutung eines Satzes ist ein Wahrheitswert. Und wenn Sie jetzt sagen, nach dieser Vorstellung haben aber alle Sätze dieselbe Bedeutung, sagt der Frege, ja, so ist es. Alle Sätze bedeuten dasselbe, nämlich wahr oder falsch. Also eins von beiden bedeuten die Sätze. Das ist die Frege'sche Konstruktion. Zur Erläuterung dazu nur, dass was sozusagen bei ihm dahinter steht, ist diese Wahrheitsfunktion, nicht? Die wir hier gehabt haben. Wenn das eine Funktion ist und diese Funktion führt von einem, wenn man hier in den Begriff einen Gegenstand einfügt, dann führt sie von einem Satzausdruck in einen Wertebereich, in einen Wert im Wertebereich. Und dieser Wertebereich hier, den die Wahrheitsfunktion zuordnet, das ist der Wahrheitswert, der dem Satz dann als seine Bedeutung zugeordnet wird.
Und man nur einen Satz, ein Gebilde nennen kann, das wahr oder falsch sein kann.
Kann man so sagen. Es wird aber natürlich, ich meine, es ist einigermaßen auffällig, dass wir hier, wenn wir sagen, das ist der Bereich des Sachbezugs, oder sage ich es jetzt mal sehr vorläufig, der Wirklichkeitsbereich, ja? Wenn man sagt, traditionell philosophisch Wirklichkeit besteht unter anderem aus Gegenständen, ja? Dann haben wir durch diese Parallelisierung das bisschen heikle Problem, dass wir sagen, die Wirklichkeit besteht aus Gegenständen und da kommen noch Wahrheitswerte da drinnen vor, weil Sätze bedeuten Wahrheitswerte und die Schwierigkeit damit ist die, dass man sagt, den Franz und die Ursula und den Eiffelturm, die gibt's zwar, aber was heißt jetzt, dass es den Gegenstand wahr in der Wirklichkeit gibt, nicht? Das klingt ein bisschen komisch um die Sache noch ein bisschen spannender und schwieriger zu machen. Wie sieht der Sinn, was sagt der Frege über den Sinn des Satzes? Der Sinn des Satzes ist nach ihm der Gedanke, den man ausspricht mit dem Satz. Das heißt, seine Rekonstruktion eines Aussagesatzes besteht darin, dass er sagt, ich fasse einen Gedanken, der Satz hat als Sinn einen Gedanken, diesen Gedanken kann man seine Bedeutung nennen, und wenn ich den Sinn des Satzes bejahe, dann komme ich zu einem Wahrheitswert. Das sieht er analog dazu, der Name ist gegeben auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe den Namen Franz und der Name Franz ist mir auf eine bestimmte Art und Weise gegeben. Franz heißt die Kanaille zum Beispiel. Suche ich nach der Kanaille und dann finde ich den Franz als den Gegenstand. Und so ähnlich konstruiert er die Geschichte mit dem Gedanken, was der Satz mir sagen will, fasse ich auf als seinen Mitteilungsgehalt, und wenn ich diesen Mitteilungsgehalt in eine Wahrheitsfunktion affirmiere, und das heißt in einer Wahrheitsfunktion sozusagen transformiere, dann komme ich zur Wahrheit. Die Wahrheit des Satzes ist an dieser Stelle der Gegenstand. Wie schaut das mit den Begriffen aus? Begriffe sind Teile von Gedanken. Also wenn man den Gedanken hat, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, sagt er, dann ist die Hauptstadt von, ist der Teil des Gedanken, der Hauptstadt von entspricht, nicht? Gedankenteile, und was ist die Bedeutung von Begriffen? Am ehesten so etwas, da ist es der Diskussion anheimgestellt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, am ehesten sowas wie die Extension des Begriffes, also alle Hauptstädte zum Beispiel, die Extension des Begriffes Hauptstadt ist die Menge aller Hauptstädte, also was da dahinter steckt, ist, was verstehe ich, wenn ich verstehe, was eine Hauptstadt ist. Ich verstehe, ich kann das folgendermaßen rekonstruieren. Ich kriege eine Summe von Stadtnamen, von Namen von Städten und um herauszufinden, ob jemand versteht, was eine Hauptstadt ist, sagen wir bitte alle davon, die Hauptstädte sind. Und wenn man die richtig heraussagt, das heißt, die Summe aller, eine gewisse Untermenge in der Menge der Städte angibt, das wäre sozusagen die Bedeutung, dann kann ich sagen, er versteht, worauf sich der Ausdruck Hauptstadt bezieht.
Also das eine ist ein Attribut und das andere ist das quantifizierte Attribut.
Ja, ja. Intention, also an Frege anschließend, sagt man, die Intention eines Begriffes ist das, was mich in die Lage versetzt, die Extension eines Begriffes herauszufinden. Also klassisch logisch ist es der Unterschied zwischen Begriffsinhalt und Begriffsumfang. Da der Frege selber einer der Hauptbegründer der Mengenlehre war, ist es auch wiederum so ein Punkt, wo das ganz nah zusammen ist. Mengenlehre gibt eine Untermenge, das ist die Erfahrung, sozusagen die Erläuterung, die ich gerade gemacht habe, eine Untermenge von Gegenständen als die Bedeutung eines Mengenausdrucks, aber der Mengenausdruck selber, der ist noch nicht die Untermenge, nicht? Sondern das ist quasi das Prinzip, das mich in die Lage versetzt, diese Untermenge herauszufinden.
Wenn der, den ich diese Frage, also dem ich diese Aufgabe stelle, der aber nicht weiß, was eine Hauptstadt ist, wer darf, was ich ihm dazu erkläre, dann sehen?
So ist es, genau. Wobei sich dieses Spiel in einer sozusagen wichtigen Art und Weise gegenseitig bedingt und hervorruft, weil ich kann das in beide Richtungen spielen. Ja? Ich kann sagen, es ist natürlich möglich, dass einer mir zum Beispiel per Zufall die richtigen Hauptstädte, also die richtigen Städte sagt, weil die zufällig alle mit A, also nehmen wir an, alle Hauptstädte, die da drinnen sind, fangen mit A an, zufälligerweise. Ja? Und er hat die Idee, er sagt mir einfach alle Städte, die mit A anfangen. Und ich sage, ja, er versteht den Begriff Hauptstadt. Das ist offensichtlich nicht richtig, in dem Sinn, den ich haben möchte, nämlich Begriffsinhalt. Ich will, und das kann ich an dieser Stelle zum Beispiel nur herausfinden, wenn ich weitere Tests mache. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich es in die andere Richtung spiele, wenn er mir eine Reihe von Städten sagt, und unter diesen Städten sind schlicht und einfach sind Städte, die keine Hauptstädte sind, dann wird er mir nicht plausibel machen können, dass er den Begriff Hauptstadt versteht. Er kann zugestehen, er hat einen Fehler gemacht. Ja? Wenn er sagt, er hat einen Fehler gemacht, dann kann ich ihm sagen, er kann Hauptstadt verstehen. Aber wenn er nicht sieht, dass er einen Fehler gemacht hat, dann ist sozusagen der Punkt, die Vertretbarkeit des extensionalen Resultates, also es muss das hier stimmen, wenn das nicht stimmt, dann kann er auch den Sinn nicht verstehen. Das heißt, der Sinn ist abhängig von einer extensionalen Stimmigkeit. Es ist eine Abhängigkeit, aber die Abhängigkeit ist nicht so eng, dass er sich nicht, wie gesagt, dass es nicht möglich wäre, dass dieselbe Menge, die er hier herausfindet, die den Begriff alle Städte, die mit A anfangen, und den Begriff Hauptstadt gleichermaßen abdecken könnte. Gut, das ist sozusagen ein kleiner kurzer Blick auf den, das, wie es sich beim Frege ansieht. Und da ist jetzt quasi Gelegenheit, das kann ich hier noch hinschieben, wo der Wittgenstein eingreift und was für den Wittgenstein im Traktat entscheidende Übernahmen und entscheidende Kritikpunkte sind. Der Wittgenstein sagt das Folgende. Die wichtigste Bemerkung von Wittgenstein ist die folgende, dass er sagt, okay, fangen wir mit Namen an. Namen sind gesättigte Ausdrücke, die etwas bedeuten. Okay, akzeptiere ich. Damit haben wir einen Typus von Sprachausdrücken, die sich auf die Welt beziehen. Zweitens, sagt uns der Frege, jetzt gibt es diese Art von Sprachausdrücken ungesättigt und die beziehen sich auf Begriffe. Und ohne dass ich jetzt genauer eingehen kann, wie der Frege sich das alles vorstellt, sagt der Frege, es gibt auch Begriffe. Begriffsausdrücke beziehen sich auch auf etwas. Die beziehen sich auf solche Untermengen zum Beispiel oder aber auf Gedankenteile. Und beim Frege läuft es sozusagen so, hier gibt es die eine Art von Beziehung auf Gegenstände und hier gibt es die zweite Art von Beziehung. Begriffsausdrücke beziehen sich auf Begriffe und Namen beziehen sich auf Gegenstände. Und das tun sie, obwohl sie als Ausdrücke einen entscheidenden Unterschied haben, nämlich die einen sind gesättigt, die anderen sind ungesättigt. Wittgensteins elementarer Einwand dagegen ist, das mache ich nicht mit. Beziehen kann man nur auf eine Art und Weise. Wenn ich sage, das hier ist ein Bezug, dann kann ich nicht sagen, dass sich Begriffe auf etwas beziehen. Das heißt, das, was der Wirklichkeit entspricht, auf der Seite, sozusagen für einen Begriffsausdruck, kann ich nicht auf dieselbe Stufe stellen wie die Gegenstände, sondern Begriffsausdrücke können sich nicht beziehen. Beziehen sich nicht in der Weise auf die Wirklichkeit wie Gegenstände und Wahrheitswerte schon überhaupt nicht. Also Sätze schon überhaupt nicht. Er macht eine völlige Umorganisation dieser Sachen. Das hängt damit zusammen, dass er sagen möchte, ich sage es jetzt auch nur ganz kurz, Begrifflichkeiten, wie und was Begriffe sind, ist traditionell philosophisch immer schon sozusagen der wichtige, umstrittene Punkt. Gibt es den Begriff des Pferdes, gibt es die Idee des Pferdes, gibt es den Gedanken des Pferdes separat zu den einzelnen Pferden. Ja? Was der Wittgenstein sagt, ist, das kann man nicht fragen. Das wäre eine Frage von der Art, was entspricht dem Begriffsausdruck Pferd auf der Seite der Realität. Und das unterbindet der Wittgenstein von allem Anfang an. Er sagt, diesem Begriffsausdruck kann nichts entsprechen. Das Einzige, worin die Wirklichkeit, sozusagen, wo wir hier etwas Fixes haben in der Wirklichkeit, sind die Gegenstände. Und es hat dann natürlich das Problem, okay, was passiert mit den Begriffen? Was sage ich über die semantische Rolle dieser Begriffsausdrücke? Und da ist seine Antwort, dass er sagt, es handelt sich hier um die Formen der Zusammenstellung von Gegenstandsausdrücken. Die Form des Satzes, er macht es dann, hier wird es sozusagen am deutlichsten, dieses ARB ist ein Ausdruck, A steht in einer Relation zu B. Das ist eine Aussage, die zwei Gegenstandsausdrücke miteinander verbindet. Die Sache, die der Wittgenstein ablehnt, das, was ich eben jetzt gerade formuliert habe, wäre so etwas zu sagen wie, okay, in diesem Ausdruck ist doch klar, da gibt es einen Begriffsausdruck, X, R, Y, und dieser Begriffsausdruck R muss auf eine ähnliche Art und Weise eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben wie das A. Und das ist dann zum Beispiel die Relation R. Und die müsste man in der Wirklichkeit genauso finden wie die Gegenstände. Und das ist der Punkt, an dem der Wittgenstein im Frege entgegenhält. Nein, das mache ich nicht. Darüber werde ich das nächste Mal reden. Und was sagt der Wittgenstein an der Stelle, um noch das Positive schnell hineinzubringen? dieses R ist nur ein irreführender Notationsbehelf. Worum es da in Wirklichkeit geht, ist, dass A links von B steht. Die Tatsache des gemeinsamen Auftretens von Namensausdrücken in einem Satzausdruck, dass sie in einer Form nebeneinander stehen, dass sie in einem geformten Ausdruck vorkommen, dieses Vorkommen, dieses strukturierte Vorkommen, das ist das, was eigentlich einen Begriff ausmacht und was was letztlich dann einen Satz konstituiert. Der Satz ist das Vorkommen von Gegenstandsausdrücken, also von Namen in einer bestimmten Ordnung mit einem Anspruch an Wahrheit. Das ist der Satz. Das heißt, ich habe Gegenstände, ich habe, um das jetzt zu ergänzen, ich habe Sachverhalte, ich habe Gegenstände, ich habe die Form davon, wie Gegenstände miteinander zusammengestellt werden. Die Form, wie Gegenstände miteinander zusammengestellt werden, nennt Wittgenstein Sachverhalt. Ein Sachverhalt ist das Zusammenstellen von Gegenständen in bestimmter Form. Und diese Sachverhalte sind wahr oder falsch. Also hier kommt gar nichts, hier kommt gar nichts und das wahr oder falsch wandert weg von hier. Hier kommen Sachverhalte. Beim Wittgenstein Gegenstände, die in Sachverhalten zusammengestellt werden und die, wenn sie unter bestimmten Bedingungen, über die wir reden werden, zu Sätzen korreliert werden können, Sätze, die unter bestimmten Bedingungen mit Sachverhalten korreliert werden können, sind dann wahr oder falsch. Und Wahrheit und Falschheit ist kein Gegenstand auf der Ebene von Bedeutung, sondern ist eine Qualifikation von Sätzen unter bestimmten Voraussetzungen. Das wiederum geht deutlich zurück auf mehr traditionelleres Wahrheitsverständnis, nämlich traditionell kann man jetzt sagen, dass Wahrheit ein Gegenstand ist. Das ist doch sehr, 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 sehr schräg. Traditionell kann man sehr wohl, hat man immer gesagt, Wahrheit hat was zu tun mit dem Verhältnis von Sätzen zur Wirklichkeit. Und das ist das, was der Wittgenstein sozusagen aus dem Frege-Modell wieder zurückgewinnt in die philosophische Diskussion. Und wie das genau ausschaut, machen wir das nächste Mal. Thank you.